Deutschlandfunk Kultur. Das Wahlstudio.
Ja, es ist ein Wahlabend auf jeden Fall mit viel Bewegung, Sabine Rennefanz, das kann man sagen. Und die Wahlbeteiligung, das ist ja wirklich etwas, was wir jetzt auch schon bei den letzten Wahlen gesehen haben. Man kann eigentlich sagen, seitdem es die AfD gibt, erst recht seitdem es das BSW auch noch dazu gibt, dass die müde Demokratie sehr viel lebendiger ist. Und zwar in beide Richtungen, also bei denjenigen, die eben diese neuen und relativ neuen Formationen AfD und BSW unterstützen, aber eben auch auf der anderen Seite.
Ja, genau. Also ich glaube, diese These von der Politikverdrossenheit, die stimmte noch nie so richtig. Was es gab, war bestimmt eine Parteienverdrossenheit. Und wir sehen, dass der Markt, also nein, es ist ja aber schon auch ein bisschen so ein Markt, ne? Es gibt jetzt halt einfach für manche Parteien, es gibt keine Bestandsgarantien, auch wenn das für die Einzelnen dann bitter ist, und andere treten jetzt auf und das Angebot wird angenommen, und das zeigt doch irgendwie auch die Lebendigkeit und unseres Systems, und dass die Leute, die Wähler eben doch auch daran glauben und dass denen es wichtig ist, ihre Meinung zu zeigen. Also das ist erstmal eine positive Entwicklung, würde ich sagen.
Man soll ja nicht immer mit den ganz alten Werken konfrontiert werden, aber ich tue es jetzt trotzdem mal. Frau Rennewand, Sie haben ja ein Buch geschrieben, Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration, 2013 erschienen, also jetzt vor über 10 Jahren. Aber kann man auch sagen, dass diese stille Wut, dass die jetzt mittlerweile einfach auch sehr stabile politische Ausdrucksmittel gefunden hat?
Ja, absolut. Also die stille Wut, wie ich das damals genannt hatte, damals hieß es ja, Ost und West ist gar kein Thema mehr und so, und eigentlich alles super gelaufen, und es gibt ja immer in dieser Debatte auch so die so Kurven, so es geht nach oben und nach unten, und damals ging es richtig nach unten, und viele wollten mir damals das nicht glauben, was da gärt so. Und die AfD hat es aber geschafft, diesen Frust, der da lange auch meanderte, auszubeuten, zu benutzen und für die eigenen Interessen zu instrumentalisieren. Und diese Wut, die damals nur so still war, die ist jetzt laut geworden und die hat auch politische Vertretungen gefunden. Und diese Wut ist halt nicht nur, also ich glaube, wir müssen aufpassen. Es gibt eine destruktive Wut, aber es kann auch eine konstruktive Wut sein. Ne?
Die Frage, beides drin. Ja, die Frage ist aber natürlich auch, warum jetzt, ne? Und warum ausgerechnet jetzt? Also auch im Vorfeld. Und an der Stelle hole ich Christian Stecker auch gerne wieder zu uns ins Gespräch dazu, von seinem Parkplatz in der Nähe von Belitz, Politikwissenschaftler an der TU Darmstadt. Man muss dazu sagen, man könnte jetzt natürlich denken, Herr Stecker, Sie sind einer dieser Wessis, die auf die Ossis schauen, aber Sie sind selbstgebürtig aus Ostdeutschland, haben auch viele Jahre an der Universität Potsdam gearbeitet, gelehrt, geforscht. Man wundert sich ja natürlich schon manchmal, wenn wir auf den Zustand noch von vor über 10 Jahren, als Frau Rennefanz das Buch geschrieben hat, oder noch weiter zurückschauen, da war ja wirklich auch die wirtschaftliche Situation in Brandenburg, aber auch in anderen ostdeutschen Bundesländern viel dramatischer, viel höhere Arbeitslosigkeit. Die Transformation war noch im vollen Gange. Brandenburg hat hervorragende Wirtschaftszahlen, nicht nur wegen Tesla, aber auch wegen Tesla, ist vieles Gutes passiert. Und man könnte sich natürlich wundern, warum schlägt sich das eigentlich nicht stärker nieder für, sagen wir mal, die etablierten politischen Kräfte?
In der Tat, ja. Also wir müssen so ein bisschen konstatieren, dass es so ein Auseinanderfallen gibt von objektiven Indikatoren wie Wirtschaftswachstum und der allgemeinen Stimmung. Ja, in Brandenburg ist 2023 die Wirtschaft um 2,1% gewachsen. Bundesweit ist sie um 0,3% gesunken. Es gibt eine geringe Arbeitslosigkeit, eine niedrige Armutsquote. Es gibt so Firmenansiedlungen wie von Tesla, und trotzdem sieht man, dass es immer noch eine verbreitete Unzufriedenheit und auch eine relativ große Wut gibt. Einige würden sagen, ja, mit diesen Indikatoren erfassen wir nicht alles, was den Menschen wichtig ist. Es gibt eben hohe Preise, es gibt ein dünnes Bus- und ein löchriges Straßennetz, es gibt fehlende Lehrer und Erzieher, also so ein Stück weit Staatsversagen an verschiedenen Stellen, was dann am Ende doch zu einer größeren Unzufriedenheit führt und der Bereitschaft, dann eben die Parteien zu wählen, die diese Unzufriedenheit auch emotionalisieren und bewirtschaften.
Ja, also ich würde dem zustimmen. Ich glaube auch, dass bestimmte Dinge vielleicht jetzt auch erst artikulierbar sind. Vielleicht kann man über bestimmte Dinge auch erst reden. Frust, Enttäuschungen, die viel länger zurückliegen. Aber erst jetzt hat man irgendwie die Kraft, darüber zu reden und sie zu artikulieren. Ich finde auch, wir müssen aufpassen. Brandenburg ist ein sehr, also es gibt große Unterschiede in Brandenburg. Ne? Und ich war jetzt Also es gibt diesen Speckgürtel, wo viele aus Berlin rausziehen und dann da ihr Häuschen bauen. Und dann gibt es aber Ecken wie die Lausitz, wo man noch mittendrin in der Transformation steckt, wo es um den Kohleausstieg geht, wo aber die gerade die Industriearbeiter dort noch keine richtigen Perspektiven haben. Da gibt es irgendwie Ansätze, da wird ganz viel Geld reingesteckt, aber gerade die Arbeiter hängen da, glaube ich, noch ziemlich in der Luft. Dann trotz Tesla ist jeder vierte Brandenburger erhält nur Mindestlohn. Das ist auch ein Punkt. Also, und die vielen Tesla, die zehntausenden Tesla-Mitarbeiter, davon sind natürlich auch viele Berliner dabei und Leute, die oder vielleicht auch Menschen, die aus anderen Ecken reinpendeln. Also, das müssen nicht unbedingt alles Brandenburger sein. Und ich finde halt, ein ganz wichtiger Punkt ist auch so, also in manchen Orten in Brandenburg, wenn sie unterwegs sind, das Einzige, was da wächst, sind die Friedhöfe. Also, es gibt sehr, sehr wenig Kinder. Es gibt wenig. Ja, vielleicht so ein bisschen so eine Zukunftshoffnung fehlt irgendwie.
Ich meine, das ist ein interessantes Bild mit den wachsenden Friedhöfen. Was wir am anderen Ende der Generationenskala sehen, ist eine wachsende Zustimmung gerade bei jungen Wählerinnen und Wählern für die AfD. Junge Wähler, das muss man in Brandenburg nochmal dazu sagen. Brandenburg ist eines der wenigen Bundesländer, wo die Menschen schon ab 16 Jahren wählen dürfen. Volker Fintermann hat nämlich auch dazu Zahlen, wo wir nochmal genauer auf die AfD schauen können und auch auf die Frage der jungen Wählerinnen und Wähler.
Ja, und die finde ich in dem Zusammenhang interessant, weil es ja auch schwierig wird, so in diesen ganzen Debatten über den anhaltenden, ich sag mal, Nachwendefrust zu sprechen, weil es in der Tat jetzt hauptsächlich die Jüngeren sind, die sich eher diesen kritischen Parteien wie der AfD zuwenden. Bei den unter 25-Jährigen kommen sie in Brandenburg auf 32%, ein Zuwachs von 14 Prozentpunkten von Jungwählern für die AfD. In der Altersgruppe bis 34 36%. Also die stärksten Zugewinne kann die AfD vor allen Dingen bei jungen Wählerinnen und Wählern verzeichnen. Und wenn wir dann mal auf die SPD schauen und den relativen Erfolg von Dietmar Woidke, dann sind es mit 41% die 60-Jährigen und Älteren. Also da hat es eine deutliche Verschiebung nachgegeben, wobei man ja sonst eigentlich denken könnte, dass diese Generation der Wendegefrusteten eigentlich allmählich aussterben sollte, in Anführungsstrichen aussterben sollte, und die junge Generation ganz andere Perspektiven entwickelt, aber dass sich gerade viele Jungwählerinnen und Wähler für die AfD stark machen und in Teilen auch für das BSW, ist doch ein starker Kontrastmoment zu dem, was wir gerade gehört haben.
Christian Stecker, wenn Sie das hören, und das hören wir ja nicht zum ersten Mal, auch bei anderen Wahlen in jüngerer Zeit haben wir ähnliche Zahlen mit Blick auf Jungwähler gesehen. Müssen wir mit dieser Idee brechen, dass junge Menschen tendenziell sogar eher links wählen? Wählen die jetzt mittlerweile tendenziell eher rechts?
Ja, offensichtlich verfestigt sich da ein Trend, den wir schon in Hessen und Bayern und auch bei der Europawahl gesehen haben. Interessant hier bei den Landtagswahlen im Osten, wenn man so will, ist auch, dass es eben dieser These widerspricht, dass es vor allen Dingen sozusagen dieser Diktaturschaden ist, ja, der die Menschen empfänglich gemacht hat für die AfD. Es ist eben nicht mehr die Generation, die DDR hautnah miterlebt hat, die besonders viel die AfD wählt, sondern eher so die Generation der Wendekinder oder die Nachgeborenen. Ich denke, einmal spielt es eine Rolle, dass so progressive grüne Erzählungen so ein bisschen entwertet wurden und auch erfolgreich bekämpft wurden. Also die Grünen sind ja mittlerweile die Schmuddelkinder im Osten. Und ich denke, das hat sich auch auf die Jugend übertragen. Und dann ist es tatsächlich auch, denke ich, ein Effekt von Social Media. Also die TikTok-Präsenz von der AfD, die ist extrem professionell und die ist extrem verbreitet. Und die schafft es einfach dort, sozusagen geschützt von den Erzählungen der anderen Parteien, ihre eigenen Angebote an die Jugend zu bringen. Und offensichtlich verfängt das. Und den etablierten Parteien ist leider bisher nichts Adäquates eingefallen, dort auch in diese Diskursräume wieder hineinzukommen.
Ich finde es gerade auch vor dem Hintergrund, ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, Sabine Rennefanz, ihr aktueller Roman, der im Frühjahr erschienen ist, Kosakenberg, der so ein bisschen die Geschichte eines Dorfes erzählt. Ich weiß nicht, was sie geografisch vor Augen hatten, möglicherweise sogar ein Dorf in Brandenburg.
Dorf in Brandenburg,
genau. Okay. Ja. Wo ja im Prinzip die Geschichte ist, die wir ja auch statistisch kennen, gerade die Jungen geht, aber auch vor allem die jungen Frauen gehen. Also die Geschichte, die sie erzählen von einer jungen Frau, die dann eben zurückkehrt und im Prinzip diesen Ort vorfindet, und da sind halt tendenziell, und da bin ich auch bei meiner Frage, eher auch die frustrierten Männer. Also haben wir da auch ein spezifisches Männerproblem möglicherweise aufgrund dieser Entwicklung, wie wir sie hatten, dass gerade auch viele jüngere Frauen weggegangen sind.
Ja, wir haben natürlich diese Macht der Demografie, die oft unterschätzt wird, die aber halt total stark wirkt, und in meinem Buch, was ja ein Roman ist, aber wo es halt wirklich auch um diese Konflikte zwischen den Weggegangenen und den Dagebliebenen geht und auch darum, wie sich das Dorfleben verändert hat. Also wie es immer weniger Begegnungen gab. Also diese Anarchie, die da auch in den 90er und in den Nullerjahren noch herrschte, wo es eben ganz wenig Gemeinschaft, ganz wenig Anknüpfungspunkte gab. Die Eltern waren alle mit sich beschäftigt, mit Überleben und so. Und in diesen Zeiten sind eben auch die Eltern wahrscheinlich der Jungwähler oder diese Jungwähler, wenn die in den Nullerjahren geboren sind, ja auch aufgewachsen. Und die sind in einem anarchistischen Umfeld quasi aufgewachsen, wo es ja diese ganzen positiven Entwicklungen mit der Wirtschaft auch noch nicht gab. Und gerade in den Dörfern, die auch abgeschnitten sind von den Regionalbahnen und so, und wo man sieht, irgendwie alle gehen weg und die bleiben, ja, sind wir dann die viele Verlierer. Das ist kein schönes Gefühl. Das ist hinterlässt irgendwie irgendwie negative Gefühle, selbst wenn es einem objektiv gesehen vielleicht dann ganz gut geht und man irgendwie eine Ausbildung hat oder so. Aber wenn man sieht, dass alle, die was wollen, die gehen eigentlich weg, das macht so was mit einem. Und ich wollte auch noch mal sagen, also die AfD ist halt in vielen kleineren Orten die einzige Partei, die präsent ist. Ne? Die anderen haben sich da zum Teil zurückgezogen. Sie haben es erwähnt, Eisenhüttenstadt, wo ich zur Schule gegangen bin, also der Bäcker, vorm Bäcker steht da jede Woche der AfD-Stand. Ne? Und sonst gibt es da keine andere Partei. Also das stimmt nicht, da gibt es noch andere Parteien, aber die sind nicht so präsent. Und dadurch dass das sich jetzt auch so dieses Reden über die AfD in Kreisen, die eben nicht keine Journalisten oder Politiker sind, da ist das halt auch so eine normale Partei, ne? Also das können wir uns vielleicht hier jetzt gar nicht so richtig vorstellen, aber viele Leute verfolgen ja Nachrichten auch nicht so super genau und kriegen halt ihre Informationen nur auf soziale Medien oder sonst irgendwelche Kanäle, und für die ist es dann halt irgendwie eine Partei von vielen, die halt irgendwie auch so ein positives Männlichkeitsbild überträgt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also was vielleicht der Feminismus da in den letzten Jahren auch angerichtet hat, also dieses Gefühl der Minderwertigkeit von Frauen, und da kommt jetzt mal eine Partei und sagt, hey, du kannst ein toller Kerl sein und so, und das ist vielleicht auch dann eine positive Identifikation.
Die Analyse von Sabine Rennefanz hier heute bei uns im Wahlstudium Deutschland von Kultur zur Landtagswahl in Brandenburg.